Ich habe hier ein Bild von einem Diamant. Hat schon mal jemand von euch so etwas in der Hand gehabt? Also nicht die aus der IKEA, sondern die richtigen. Ich habe noch nie einen in der Hand gehabt, aber ich weiß etwas über die Diamanten. Wenn du so einen Diamant in der Hand hast, und dann kommt es natürlich auch auf den Schliff drauf an und all diese Sachen, wenn du so einen Diamant in der Hand hast und du schaust so drin, dann bricht sich das Licht und du siehst verschiedene Farben. Und wenn du ihn drüllst, siehst du immer wieder andere Farbspektren dort drinnen. Und wenn ich von da drin schaue und du schaust von da drin, sehen wir im gleichen Diamant andere Farben, die uns entgegenkommen. Und das ist für mich so ein Bild geworden für Gott. Warum? Mir ist aufgefallen in meinem Leben, wenn ich mit anderen Menschen, die auch an Gott glauben, rede, dann die sehen andere Nuancen an ihm. Sie haben andere Erfahrungen mit Gott gemacht als ich. Sie sind andere Wege mit Gott gegangen als ich oder Gott mit ihnen. Sie betonen gewisse Eigenschaften von Gott stärker als ich. Und Sachen, die ich stark betone, betonen sie weniger. Und irgendwann habe ich mir mal die grosse Frage gestellt, wer hat jetzt eigentlich Recht? Und ich behaupte, wir haben alle Recht und trotzdem keine von uns. Auf so ganz eine bestimmte Art. Und zwar aus einem einfachen Grund. Und das ist, der steht im 1. Korinther 13, Vers 9. Dort heisst es, vielleicht ein bisschen da, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Also irgendwie haben wir wahrscheinlich alle an einem gewissen Punkt eine bestimmte Offenbarung oder eine bestimmte Sicht auf Gott. Und das ist nicht falsch, aber es ist nicht komplett. So, behalten wir das Bild mal im Hinterkopf, ich komme noch darauf zurück. Kurzes Intermezzo. Ich habe die Botschaft heute Morgen, menschliche Verschiedenheit in Gottes Einheit tauft. Ich habe mich nicht so ganz getraut, den Originaltitel zu brauchen. Für das muss ich immer ein bisschen zuerst die Leute kennenlernen. In meiner alten Gemeinde habe ich der Botschaft den Titel gegeben, tolerante Gemeinschaft. Und ich weiß, dass das Wort Toleranz hier und da ein Kampfbegriff ist, besonders in den Gläubigenkreisen. Das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass der Zeitgeist heutzutage grundsätzlich das Wort braucht, um alles und jedes rechtfertigen. Es muss für alles irgendwie Toleranz geben. Toleranz für jeden, Toleranz für alles, Toleranz für alle. Ja, ihr wisst, was ich meine. Mir ist aufgefallen, die Toleranz, die vom Zeitgeist gefordert wird, die hat oft so ganz spezielle Komponenten. Meistens funktioniert sie nämlich so. Die Toleranz sagt, du lässt mich in Ruhe und ich lasse dich in Ruhe und dann ist alles gut. Wir stehen uns einfach nicht auf die Füße. Jeder, der mit mehr als einer Person im Haushalt lebt, weiß, dass das eigentlich völlig unmöglich ist, in irgendeinem gewissen Punkt. Aber das ist so das Toleranzdenken. Oder wir lassen uns einfach in Ruhe, wenn wir eine andere Meinung haben. Wir müssen ja nicht miteinander und so. Und dann ist alles gut. Und das meine ich nicht. Ich will auch nicht eine komplette Definition von Toleranz anbieten heute Morgen, für da bin ich zu wenig philosophisch. Ich möchte einen Aspekt von dem Wort Toleranz herausstreichen, von dem ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig für uns als Gemeinschaft. Und zwar, es geht ein bisschen um das, Toleranz. Ich behaupte, richtige Toleranz, wenn wir richtig tolerant sind, dann sind wir uns bewusst, dass ich eigentlich die Person, die anders ist als ich, die brauche ich. Die brauche ich sogar sehr dringend. Das merke ich immer wieder eine ganz praktische Sache. Zum Beispiel, wenn ich ein Bild in die Wand bohren muss. Ich brauche Leute, die einen Bohrer bedienen können, weil ich bin definitiv nicht dazu berufen. Ich brauche Leute, die anders sind, weil wir ergänzen uns gegenseitig. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf die handwerklichen Sachen, sondern grundsätzlich auf alles, inklusive unsere Sicht, die wir auf Gott haben. Und jetzt haben wir Menschen ein kleines Problem. Wir schauen grundsätzlich sehr ungern über unseren eigenen Tellerrand raus. Das, was innen an meinem Tellerrand ist, das ist mir irgendwie fremd, das kenne ich nicht, ich verstehe es vielleicht auch nicht. Und darum so mal im Zweifelsfall eher, nein, lieber nicht. Das hat ein Folgeproblem. Gott ist immer grösser als dein Tellerrand. Grundsätzlich. Grundsätzlich grösser als dein Tellerrand. Manchmal, vielleicht kennen ihr auch so Leute, manchmal begegne ich Menschen, die haben für alles, was Gott betrifft, was eine Frage ist, die haben für alles die richtige Antwort. Es gibt keine Ungereimtheiten mehr bei Gott, bei der Bibel, beim Verständnis von Gott. Die haben alles die haben Gott verstanden. Und solche Leute finde ich beängstigend. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat wirklich eine Person das geschafft, um Gott vollkommen begreifen, oder dem zweifle ich mal grundsätzlich. Oder eine Person hat es geschafft, um Gott auf ihren eigenen Tellerrand, auf den eigenen Erfahrungshorizont und Erlebnishorizont zu reduzieren. Und dann ist Gott plötzlich wahnsinnig klein geworden. Mir ist aufgefallen, gerade so in der Gemeindelandschaft, wenn Menschen viele Fragen haben, wenn sie gewisse Sachen anzweifeln, oder wie funktioniert jetzt das genau, und wieso ist Gott so, und wieso ist die Welt so, dass man die gerne so ein bisschen als Zweifler, als nicht so stabil im Glauben anschaut. Und wenn das stimmt, dann muss ich euch sagen, ihr habt vor einem Jahr einen riesigen Zweifler als Jugendpfarrer eingestellt. Sorry. Je näher ich Gott komme, je länger ich mit ihm unterwegs bin, umso mehr Fragen habe ich. Weil je näher ich ihm komme, umso mehr merke ich, wie wenig von ihm ich verstanden habe. Wie wenig von ihm ich schon kann behaupten, wenn man das überhaupt kann behaupten, irgendwie begriffen zu haben. Gott ist grösser als mein Verstand oder meine Fähigkeit zu meinem Erleben oder Erfahren. Und Gott ist auch grösser, ich erlaube mir das, als dein Verstand und deine Fähigkeit, ihn zu erleben. Und wenn wir zwei uns zusammentun, ist Gott immer noch grösser als unsere Fähigkeit, um ihn zu verstehen. Das Geniale ist, Gott hat ja nicht nur dich und mich wollen berufen, um in seiner Gegenwart zu sein, sondern die ganze Welt. Und als Gemeinschaft, auch wir hier als Gemeinschaft, widerspiegelt mehr von Gottes Herrlichkeit, zum Beispiel an Ephretiken, Ilnau und Umgebung, als wenn wir einzeln das machen müssen. Ich glaube, das ist eine geniale Idee von Gott. Er verteilt seine Herrlichkeit an alle seine Kinder. Und zwar nicht überall genau gleich, sondern anders. Und wir ergänzen uns miteinander. So, jetzt kommen wir mal zu unserem Diamantenbild zurück. Es ist ja möglich, wenn wir den Wenn wir in den Diamant hineinschauen, oder, dann sage ich zum Beispiel, ich sehe hier grün, gelb und blau. Und du schaust aus einem anderen Winkel rein und sagst, ich sehe rosa und rot und orange. Und wenn wir jetzt noch mehr Leute wären, wenn wir ganz viele Leute sind, die uns zusammentun und in den Diamant hineinschauen, dann sehen wir viel ein grösseres Farbspektrum, als wenn wir ein oder zwei oder fünf oder zehn Personen sind. Und ich behaupte jetzt wieder, so ähnlich ist es damit, wenn wir Gott miteinander anschauen. Und wir lassen es jetzt mal nicht auf dieser abstrakten Ebene, sondern werden wir mal ganz konkret. Nehmen wir mal beispielsweise den sogenannten fünffältigen Dienst, oder? Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Keiner von denen macht genau das, was der andere macht. Aber alle miteinander widerspiegeln Gottes Herrlichkeit. Und nach Epheser 4 helfen der Gemeinde, zur vollen Reife zu kommen. Obwohl keiner genau das macht, was der andere macht. Wir können es aber auch nochmal eine Stufe runterbrechen auf ganz praktische Sachen. Es gibt Leute da drin, die sind sehr gastfreundlich, andere sind sehr hilfsbereit. Dann gibt es Leute, die haben so praktische Talente wie, was weiß ich, Schneeschaufeln, Laubwischen, Rasenmähen. Es gibt Leute unter uns, die haben das Herz für Kinder, andere für Jugendliche, andere für Senioren. Es gibt Leute für uns, die haben das Herz für Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen. Es gibt Leute unter uns, in der Gemeinde zum Beispiel, die geben Vision vor. Die stehen vor Gott an und sagen, gib uns Vision, wo sollen wir als Gemeinde an? Dann gibt es andere Leute da drin, die sind wunderbare Menschen, die Vision mitzutragen. Im Gebet und in dem Wort und in der Tat. Die sind Säulen in der Gemeinde. Und dann haben wir, jetzt können wir über das ganze Spektrum gehen. Wir haben begabte IT-Healer, wir haben begabte Handwerker und. Und wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns als Gemeinschaft, als einen Ressourcenpool anfangen zu sehen, dann können wir nicht nur uns gegenseitig dienen mit all dem, was dir persönlich oder mir persönlich vielleicht fehlt, sondern wir sind auch ein grösseres Licht und viel mehr Salz, das klingt komisch. Wir können Evretiken Ilnau viel mehr von Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Und ich behaupte, so soll die Gemeinde auch funktionieren. Gerade wenn es darum geht, uns gegenseitig und der Welt zu dienen. Und weißt du, was auch noch ganz lässig ist an dem? Es muss keiner machen, was der andere macht. Ich finde das lässig. Ich finde das super. Ich würde auch Überforderung zugrunde gehen, wenn ich alles machen müsste, was andere machen. Und jetzt kommt wieder mein Lieblingsbibelvers, den habe ich, glaube ich, wahrscheinlich schon mehrmals gebracht und ich werde ihn auch noch mehrmals bringen. Das ist Johannes 5, Vers 19. Das heißt, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ich liebe den Bibelvers, weil ich glaube, der bringt uns in eine persönliche und beschränkte Verantwortung von Gott. Wir müssen nicht alles tun, von dem wir wissen, der Vater tut es. Ich behaupte, das hat Jesus auch nicht probiert, als er auf dieser Welt war. Jesus hat gewusst, Gott hebt gerade irgendwie Himmel und Erde zusammen. Und das hat er als Mensch nicht probiert, weil das wäre völlig unmöglich. Aber er hat gesagt, ich tue, was ich den Vater sehe, tue. Dort, wo der Vater zu meinem Herz redet, dort, wo ich sehe, der Vater tut etwas, dort werde ich auch aktiv. Und ich glaube, das ist eine wunderbare, beschränkte Verantwortung von Gott. Dass wir uns anfangen, als Menschen zu sehen, die das tun, was wir den Vater sehen, tun. Und nicht, wo das Gefühl haben, sie müssen alles tun, was der Vater tut. Und das können ganz praktische, kleine Sachen sein. Das können, also, fangen wir mal so an. Es können die völlig übernatürlichen Sachen sein, wie wir es an Jesu Leben sehen, die gehören irgendwie auch dazu. Aber auch die ganz normalen Sachen, zum Beispiel wie du mit der Bedienung an der Mikrokasse umgehst, wenn sie nicht die Schnellste ist oder er nicht der Schnellste ist. Dass du die Person trotzdem lieb hast und wertschätzt und sie nicht irgendwie abfuhrst, ich könnte das schneller als du. Wie du mit dieser Person neben dir im Zugabteil umgehst, wenn sie am Morgen um 6 Uhr schon schmeckt, als hätte sie eine ganze Hanfplantage weggeraucht. Wie du mit deinen Kollegen im Fußball oder im Fußballverein oder im Kegelclub umgehst. Wenn sie wieder mal das Gefühl haben, sie müssen dumm schnurren und lästern über dich oder über andere. Oder auch einfach, wie du mit ihnen umgehst, wenn sie vielleicht gerade mal ein bisschen schwierig sind. Wie wir in unseren Ehen leben, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir mit unseren Eltern umgehen, wie wir mit jedem Menschen umgehen. Tun wir das, was wir den Vater gesehen tun. Und ich behaupte, das ist, wenn wir das zu unserer Herzenshaltung machen, können wir einzeln, aber auch wir als Gemeinschaft wahnsinnig stark wachsen und wir werden relevant werden für die Menschen um uns herum. Jetzt ist es aber auch so, ich glaube, der Wesenszug von jedem persönlich und von uns als Gemeinschaft ist sehr umkämpft und umstritten. Genau, weil er so entscheidend ist. Wir haben ja da oben das Bild noch. Jetzt stell dir mal vor, ich komme und sage, hey, oder nein, du kommst und sagst mir, hey, schau, ich sehe da ganz klar, grün, gelb, blau, das sind die Farben von dem Diamant. Und dann komme ich. Nein, rosa, rot, orange, du siehst das falsch. Und dann sagst du wieder, nein, ich sehe es ja ganz deutlich da. Grün, gelb, orange. Und dann komme ich wieder und sage, du siehst das falsch. Es ist ganz klar, einzig und allein. Nicht diskutabel. Ich sehe es ja vor meinem Auge, ich bin ja nicht blind. Es ist rosa, was habe ich gesagt? Rosa, rot und orange. Etc., etc., etc. Du kannst dir die Diskussion, glaube ich, vorstellen. Ich behaupte, der Streit hat das Potenzial, zum Gemeinschaften völlig verreissen. Gehen wir wieder vom abstrakten Beispiel auf konkrete Sachen. Das sind alles Sachen, die ich aus dem Gemeindealltag schon erlebt habe. Jemand kommt und sagt, hey, ich bin an einer Konferenz gewesen, oder ich bin in dieser Gemeinde gewesen, und dann nachher ist jemand zu mir gekommen, hat mir Hände aufgelegt, hat für mich gebetet und ich bin hinten rausgekippt und habe Gottes Gegenwart erlebt. Und dann kommt jemand und sagt, nein, ich weiß genau, Gott schafft nicht so, das war nicht Gott. Machen wir jetzt. Eine andere beliebte Diskussion ist das Thema Lobpreis. meiner Erfahrung nach, ich will da niemandem etwas überstülpen, ist die ältere Generation hat das Verständnis von Lobpreis, guten, richtigen Lobpreis, wo mir Freude macht, wo das Herz erfreut und wo Gott erfreut, ist eigentlich, wenn du die Bibel vertonst. Lobpreislieder, am geschicktesten mit 10 oder 20 Strophen, wo quasi die ganze Evangeliumsgeschichte durchgehen. Oder? Wo du mit dem Wort Gottes Gott arbeitest. Das ist richtig, das ist guter Lobpreis. Und dann kommt die junge Generation und sagt, nein, richtig guter Lobpreis ist der Lobpreis, wo mein Herz ausdrückt, meine eigenen Worte, meine Gedanken, weil das ist ja echt. Was stimmt jetzt? Ich habe mal eine spannende Diskussion mit einem Mann aus einer anderen Gemeinde. Da hat er gesagt, weißt du, Michi, Gemeindebau ist ganz einfach. Nur schon, wenn man das kann sagen, finde ich das spannend. Gemeindebau ist ganz einfach. Du musst dich nur auf die Leute außerhalb der Gemeinde fokussieren. Weil die da sind, sind ja schon da. Bestechende Logik. Die da sind, sind ja schon da. Und die kennen im Idealfall auch Jesus schon, da musst du nicht mehr so viel investieren. Das ist gut, die sind da und so. Aber die draußen, die sind wichtig. Und ich habe dann gesagt, ein weiser Mann hat mal gesagt, es braucht die Leute, die Heiden zu Christen machen und es braucht die Leute, die schauen, dass Christen nicht wieder Heiden werden. Wenn wir uns nicht um die Menschen kümmern, die uns anvertraut sind, wenn wir uns nicht wundern, wenn die davonlaufen. Was machen wir jetzt? Er sagt außen, ich sage innen. Ich glaube, so Diskussionen, wir werden sie immer wieder führen, weil wir eben nicht gern über unseren eigenen Tellerrand raus schauen. Und leider haben wir den, wie ich finde, sehr destruktiven, den sehr zerstörerischen Reflex, zum oft dem Gegenüber eher Glaube und Offenbarung und im Extremfall sogar Heilwillen absprechen, als einfach mal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, gut, offensichtlich siehst du etwas, das ich nicht sehe? Hast du ein Verständnis, das ich irgendwie nicht habe? Und ich behaupte, wir werden als Gemeinschaft die Spannung nie völlig auflösen. Das ist einfach mal eine Behauptung von mir. Wir werden immer ein Stück weit in dieser Spannung leben, dass wir eben andere Facetten an Gott, von Gott sehen und dementsprechend Gott an irgendeinem Punkt anders wahrnehmen und anders mit ihm unterwegs sind. Und ich glaube, dieser Gefahr müssen wir uns bewusst sein. Und das fängt schon wieder bei ganz natürlichen Sachen an. Stefan, herzlich willkommen zurück aus der Ferien. Nehmen wir mal den Stefan. Ich bin davon überzeugt, der Stefan, er sieht den Vater, wie er als Pfarrer in einer Gemeinde tätig ist. Und darum macht der Stefan, was er macht. Nehmen wir mal den Cyril, unseren lieben Gemeindeleiter. Er sieht den Vater, wie er für den Kanton St. Gallen schafft. Ich habe bis heute nicht ganz herausgefunden, was er macht, aber er macht etwas unheimlich Wichtiges. Er sieht den Vater, wie er für den Kanton St. Gallen schafft. Und darum macht er das. Sie folgen beide dem gleichen Vater nach. Aber sie machen zwei völlig verschiedene Sachen. Und keiner muss machen, was der andere macht. Ich behaupte, der Fehler liegt nicht darin, dass der Stefan das macht und der Cyril macht selb. Der Fehler würde darin liegen, wenn jetzt sie aufeinander zugehen und sagen, du musst das machen, was ich mache. Ich sehe Gott genau, wie er das macht. Ich habe einmal erlebt, wie das, ich glaube, genau das eine Gemeinde verrissen hat. Es war eine Gemeindebewegung, die war relativ jung, aber hat wahnsinnig Erfolg. Leute sind zum Glauben gekommen, Leute haben Gott erlebt, das war genial. Der Leiter dieser Gemeinde, ein starker apostolischer Typ, in den besten Jahren, der hat richtig Gas gegeben und da sind wirklich Leute, sind frei geworden, sind in Beziehung zu Jesus hineingekommen. Absolut Hammer. Die Gemeinde ist angewachsen und irgendwann hat er gemerkt, hey, wir werden so gross, wir könnten eigentlich andere Gemeinden gründen. Ich habe Leute, mit denen bin ich schon lange jüngerschaftlich unterwegs, die können selber Gemeinden gründen, die sollen selber Gemeinden haben. Und dann hat er Leute angefangen auszusenden. Das Problem war, das ist jetzt einfach eine Behauptung, die ich aufstelle. Und ich habe den Mann gern. Ich kenne ihn. Nicht sehr gut, aber ich kenne ihn. Ich habe schon mit ihm Zeit verbracht. Er ist ein genialer Mann. Sehr leidenschaftlich für das Königreich Gottes. Ich glaube, er hat nicht die Fähigkeit gehabt, um Menschen über seinen Tellerrand heraus freisetzen. Er wollte, dass seine Leute Gemeinden gründen an anderen Orten. Aber sie müssen es genau so machen, wie er es gemacht hätte. Nicht anders. Ich habe mit einem von diesen Personen geredet, der von ihm ausgesendet worden ist. Er hat gesagt, dass es hat mich verrissen. Ich konnte nicht das machen, was er macht, aber er hat das von mir verlangt. Er hat mir die ganze Zeit reingeredet. Er hat mich nicht so machen lassen, wie ich es den Vater gesehen habe. Resultat, heute, es gibt noch eine einzige Tochtergemeinde von dieser Gemeinschaft. Alle anderen sind völlig zerbrochen. Die grosse Frage, wie schaffen wir es jetzt als Gemeinschaft, wenn wir ja alle einerseits gleich, andererseits auch völlig verschieden sind. Wie schaffen wir es, zum Miteinander unterwegs zu sein? Und ich behaupte, also eben erstens mal, ich glaube, die Spannung werden wir nie komplett auflösen, aber ich behaupte, ein Schlüssel, ich sage nicht, es ist der Schlüssel, aber ein Schlüssel liegt in einer Aussage von Jesus in Matthäus 23, Vers 11. Da sagt er, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Das war für mich mal eine durchschlagende Erkenntnis gewesen. Gott ist ein Diener. Die Aussage kommt mir zum Teil heute noch sehr komisch vor. Weil ich behaupte, ich habe ein verdrehtes Wertesystem. Ich bin aufgewachsen mit, wenn du kannst bestimmen, bist du gut. Und wenn du musst dienen, dann bist du irgendwie, oder? Bist irgendwie unten durch. Ich habe das Gefühl, Jesus würde mir dort widersprechen. Ich glaube nicht, dass dienen weniger ist, als können bestimmen. Aber ich glaube, wenn wir mit der Herzenshaltung auf andere Menschen zugehen und ihnen sagen, weißt, wenn du ein bisschen mehr würdest wie ich, wäre alles besser. Ich sage nicht, dass das nicht hier und da sogar in gewissen Situationen kann stimmen. Aber ich glaube, mit so Aussagen sollten wir unheimlich vorsichtig sein und uns das 10-mal hin und her überlegen. Was ich viel mehr vorschlage, gerade auch im Sinne dessen, dass wir einander dienen sollen, ist, dass wir auf andere Leute zugehen und sagen, hey, ich habe da offensichtlich, man könnte es ja positiv ausdrücken, ich habe da offensichtlich eine Begabung, wo ich bei dir weniger stark ausprägt sehe. Darf ich dir damit dienen? Darf ich dich dort ergänzen? Wo du wahrscheinlich Ergänzung brauchst. Und kannst du bitte mich ergänzen, wo ich Ergänzung brauche? Also statt, dass wir offensiv aufeinander zugehen und einander probieren, zu der eigenen Lebensweise zu bekehren, probieren wir einander zu dienen mit dem, dass wir eben unterschiedlich sind. Und wir halten mal die Spannung aus, dass die Sachen manchmal unterschiedlich sind und bleiben. Wenn wir unsere Beispiele von vorher nehmen, der eine behauptet, ich bin unkeit beim Gebet, der andere sagt, das kann gar nicht sein. Freuen wir uns doch daran, dass offensichtlich auch meine Gebetserfahrung nicht absolut ist. Ich muss nicht das, was der andere erlebt hat, auch erleben. Aber ich muss ihm auch nicht das absprechen oder das aufzwingen, wie ich es erlebt habe. Weil vielleicht Gott wie ihm völlig anders schafft als in mir. Auch meine Gebetserfahrung ist Stückwerk und nicht das ganze Bild. Lobpreis mit Bibeltext, Lobpreis mit Herzenswort. Freuen wir uns, wenn wir zusammen im Lobpreis stehen und es kommt ein Lied, das genau nicht das ist, was ich jetzt vorziehe. Weil ich weiss, jetzt wird Gott von einer anderen Seite her angebetet. Nicht weniger echt, nicht weniger leidenschaftlich, nicht weniger ernsthaft. Aber anders. Und ich freue mich daran, dass die anderen jetzt Gott so anbeten können, wie Gott es ihnen offensichtlich gegeben hat. Und ich freue mich daran, wenn wieder mal meine Variante kommt. Und ich will von den anderen lernen, wie sie es machen. Weil Gottes Herrlichkeit so zunimmt. Wenn der Mann, der gesagt hat, konzentriere dich nur auf die da draußen, und ich, wenn wir statt uns probieren, auf die eigene Seite zu ziehen, uns einfach zusammentun, dann ist der nicht drinnen dient und der nicht draußen dient. Und Gottes Herrlichkeit nimmt zu. Und das behaupte ich, ist eine gesunde einen gesunden Toleranzansatz. Und ich glaube, sehr wichtig für Gemeinschaften, die miteinander unterwegs sind. Da geht es nicht darum, dass wir uns gegenseitig einfach stahlen, im Sinne von, ich laufe dir nicht mehr über den Weg, du laufst mir nicht mehr über den Weg und dann haben wir kein Problem zusammen. Das ist klar, wenn du mit jemandem keine Berührungspunkte hast, hast du wenig Probleme mit dieser Person. Das ist nicht eine Kunst. Ich glaube, Kunst, und für das brauchen wir Gottes Gnade und Barmherzigkeit, ist, dass wir miteinander einen Weg gehen, obwohl wir wissen, dass wir nicht immer alles gleich sehen. Und zusammen werden wir mehr Herrlichkeit Gottes können sichtbar machen für die Welt und für uns selber, als wenn ich es alleine machen müsste. Oder wenn alle alles würden gleich sehen wie ich. Dann wäre mein Stückwerk dominant und alles andere würde nicht existieren. Ich komme zum Schluss. Und mir ist noch wichtig, um das zu sagen. Vielleicht gibt es Leute, die das, was ich gesagt habe, in ein Extrem hineindenken. Weil wenn man das in ein Extrem, Sachen in ein Extrem hineinzieht, ist grundsätzlich meiner Meinung nach eine recht schlechte Idee. Wenn man das in ein Extrem hineinzieht, dann könnte jetzt jemand sagen, ja, aber Michi, dann kannst du ja jede Beliebigkeit einfach zulassen. Dann sind wir genau bei dem, oder, was der Zeitgeist will. Es ist alles okay. Es ist jeglicher Beliebigkeit Tür und Tor geöffnet. Es gibt nicht mehr richtig, es gibt nicht mehr falsch. Es gibt nur noch, ich fühle mich so und darum mache ich es. Und das meine ich selbstverständlich nicht. Ich behaupte, wenn wir eine Gemeinschaft sind von Männern und Frauen, die Jesus nachfolgen, soll unser Leben prägt sein von Hingabe an und überwinden durch Jesus Christus. Und dort, wo das nicht mehr der Fall ist, behaupte ich, gerade auch im Zusammenhang mit dieser Toleranz, die sich eben nicht einfach gegenseitig ausweicht, haben wir eine Mitverantwortung füreinander. Dass wir aufeinander zugehen können und sagen, überlegt er das, oder ich sehe das, oder ich empfinde das. Aber ganz wichtig, nicht mit dem Drohfinger, sondern im Bewusstsein. Wenn du etwas machst, was ich nicht verstehe, also gut, ich habe vielleicht auch eine höhere Grenze bei solchen Sachen, aber wenn ich irgendwann merke, jetzt verstehe ich gar nicht, was du machst, ist das überhaupt noch das, was du sollst machen? Siehst du, dass der Vater wirklich tut? Dann will ich im vollen Bewusstsein, dass ich das völlig falsch kann verstehen, auf dich zugehen und in aller Liebe sagen, hey, ist das das, was du den Vater siehst tun? Und ich will das bei dir deponieren. Ich rede jetzt da nicht von Gemeindezucht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich rede von dem, dass wir als Brüder und Schwestern miteinander unterwegs sind. Ich möchte das bei dir deponieren und daran glauben, dass du es prüfst und das Gute behaltest. Ich glaube, so dürfen wir miteinander unterwegs sein. So dürfen wir auch unterschiedlicher Meinung sein. Im Bewusstsein. Ich mache das, was ich den Vater sehe, tue. Ich will allen anderen mit dem, was mir gegeben ist, dienen. Und ich bin mir bewusst, ich sehe immer nur einen Teil vom Ganzen. Und ich freue mich, dass du andere Facetten an Gott siehst. Weil Gottes Herrlichkeit zunimmt, wenn wir es schaffen, miteinander unterwegs zu sein.